Wann habt ihr das letzte Mal die Orientierung verloren? Willkommen bei Leben auf Sicht, psychosoziale Beratung als Navi für Hirn und Herz. Ich bin Barbara Kaufmann. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie psychosoziale Beratung Menschen dabei unterstützen kann, mit Belastungen, Krisen und Veränderungen besser umzugehen, neue Perspektiven zu entwickeln und den eigenen Kurs wiederzufinden. Willkommen bei Leben auf Sicht. Heute haben wir folgende Geschichte. Ein Mann Mitte 30, selbstständig mit eigenem Betrieb, ist beruflich erfolgreich und auch privat glücklich. Er ist verheiratet und Vater eines kleinen Kindes. Nach außen hin sieht alles gut aus. Und doch passiert es immer wieder, ein falsches Wort und er verliert die Fassung. Mit Kundinnen, mit Nachbarn, manchmal auch zu Hause. Später schämt er sich dafür. Er sagt, ich weiß nicht, warum ich so ausraste. Ich will doch einfach normal mit Menschen reden können. Was zunächst nach mangelnder Selbstbeherrschung klingt, führt im Gespräch an einen ganz anderen Ort. Dorthin, wo Druck, Erwartungen und alte innere Stimmen begonnen haben, den Ton anzugeben. Zu Gast mit dieser Geschichte ist heute bei uns Karin Klinger-Vogel. Sie ist psychosoziale Beraterin mit dem Schwerpunkt Klarheit und Resilienz. Herzlich willkommen, Frau Klinger-Vogel.
Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Wir freuen uns auch. Bevor wir uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen, würde ich gern ganz kurz mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie den Weg zur psychosozialen Beraterin gefunden haben. Ich habe ein bisschen in Ihrer Biografie gestöbert und habe gesehen, dass Sie Pädagogin sind und wahrscheinlich auch sehr viel, mutmaße ich jetzt, mit Druck und Erwartungen deshalb Erfahrungen haben und zu tun haben, auch als Beobachterin. Wie haben Sie denn diesen Weg von der Pädagogin zur psychosozialen Beraterin beschritten? Was ist da passiert?
Ich war zuerst in der Privatwirtschaft und habe dann etwas später entschieden, doch noch die Ausbildung zu machen zur Lehrerin, zur Pädagogin, weil ich seit der dritten Volksschule den Wunsch hatte, Lehrerin zu werden. Und das habe ich dann also noch in Angriff genommen und war der Meinung, ich bin eine Person, die würde alle Kinder gleich behandeln, weil alle Kinder für mich gleich sind. Und jetzt habe ich die Ausbildung gemacht und erster Tag in meinem neuen Beruf in die Klasse hinein und es hat keine 5 Minuten gedauert, habe ich also ein Kind gesehen, das mir unsympathisch war.
Was haben Sie denn gemacht?
Da brach eine Welt zusammen für mich und jetzt berührt es mich auch. Also dieses Ideal, Kinder so zu nehmen, wie sie sind, egal wie sie sind, konnte ich nicht halten. Und das war mir nach 5 Minuten dann auch klar. Und dann hat es mich beschäftigt und ich habe überlegt, wie gehe ich damit um. Und in der Schule war es dann so, bevor ich also zu Kindern, und ich sage das ganz ehrlich, die unsympathisch wirkten auf mich, bevor ich zu denen etwas gesagt habe oder sie etwas gefragt habe, habe ich immer überlegt, würde ich das zu dem anderen Kind daneben auch so sagen. Ich bin also da ziemlich bewusst hineingegangen und habe da auch viel gelernt und habe für mich entschieden, so wie es meinem Naturell auch entspricht, ich bin und bleibe ehrlich. Ich tue nicht so, als ob. Und das hat mir viel Leichtigkeit gebracht und den Kindern auch. Und die schätzen das, weil sie merken es ja sowieso. Und durch diese Ehrlichkeit ist es dann aber auch gelungen, tatsächlich eine sympathische Beziehung aufzubauen. Also da hat sich was dann gewandelt. Und das ist so für mich ein, ja, so tiefgehende Erfahrungen. Ich bin dann auch am ersten Schultag, war mir auch noch klar, richtige Richtung, Karin, aber hier wirst du nicht in Pension gehen.
gleich anschließend dazu gefragt, wie wichtig ist denn das für Ihre Arbeit als psychosoziale Beraterin, dass Sie sagen, ich bin und bleibe ehrlich?
Oh, das ist für mich das Wichtigste, weil, also wenn wir den Sprung jetzt in die psychosoziale Beratung machen, obwohl da noch Dinge sind, die mich dazu gebracht haben, ich bin nicht gerne die beratende Seite, sondern ich bin da eine Coachin und in meinem Verständnis ist das etwas, das keinen Rat gibt. Also ich berate in dem Sinn nicht.
Sondern
ich helfe und unterstütze, Dinge bewusst zu machen, halte mich so gut es geht zurück, bringe möglichst nichts von mir hinein, sodass sich die Geschichten nicht mischen und höre zu, was da jemand zu mir sagt. Im Unterschied zu, ja, das kenne ich und jetzt hätte ich noch einen guten Tipp, der hat mir damals geholfen. Mhm. Und diese Tipps, die können manchmal gut sein in Prozessen, in denen ich zu Bewusstsein gelangen möchte oder den Dingen auf den Grund gehen möchte, sind Tipps von fremden Leuten nicht hilfreich, weil es zu der Geschichte dieser Leute gehört. Und würde ich einen Tipp geben, dann wäre das etwas von mir, mit all meinen Hintergründen, mit all meinem Erlebten, mit all meinen Glaubenssätzen.
Ist das vielleicht auch, wenn ich das so ganz vereinfachen kann, der Unterschied zwischen guten Freundinnen, guten Freunde, die einem zuhören, wenn man ein Problem hat, wenn man nicht weiterkommt, und dann tatsächlich einer psychosozialen Beraterin, wenn ich die konsultiere und der dasselbe erzähle, ist das ein bisschen auch so, kann man das so vereinfachen und sagen, das ist so ein bisschen der Unterschied?
Jein. Ein Unterschied zu dem, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden spreche und auch über Problemdinge, problematische Dinge spreche, ist, dass Freunde und Freundinnen helfen möchten und auf meiner Seite stehen möchten, die meisten. Die wenigsten wagen es, da auch den Punkt ein bisschen zu benennen und auch zu hinterfragen. Weil, sind wir schon tief drinnen, wenn ich von einem Problem rede oder von einem Konflikt oder etwas, was mich halt beschäftigt, und dann drehe ich mich ja im eigenen Kreis. Würde ich das nicht tun, hätte ich es schon gelöst. Und jetzt ist es oft so, also ich kenne das von mir, ich kenne das von anderen, wenn wir im Freundeskreis reden, dann drehen wir uns im eigenen Kreis, in den eigenen Themen, mit den eigenen Worten, die alten Geschichten. Da wird nicht noch gefragt, ja gut, und also was genau passiert da mit dir, weil man will da nicht den Finger in die Wunde legen quasi. Das will dann niemand tun. Und manchmal braucht es aber, die Dinge zu benennen und tatsächlich auch von einer anderen Seite her anzuschauen. Und das ist nicht immer angenehm.
Das stimmt, das hat jeder schon mal erlebt.
Ja.
Jede Person, die sich in irgendeiner Form beraten ließ oder therapieren ließ oder professionellen Rat eingeholt hat. Ich würde gern zu der Geschichte kommen, die Sie uns mitgebracht haben, weil ich die wirklich sehr interessant finde, gerade in unserer Zeit, dass da jemand zu Ihnen kommt mit diesem Anliegen. Wie hat sich denn das für Sie dargestellt? Würde mich interessieren, als dieser Klient, dieser Mann zu Ihnen gekommen ist und Ihnen erzählt hat, er rastet so aus.
Also in diesem Fall war das online, in einem Zoom-Gespräch. Und wie nehme ich das wahr? Ich höre da gut zu. Und wenn jemand sagt, ausrasten, dann läuten bei mir auch schon im Hintergrund ein paar Alarmglocken, dann muss ich zuerst wissen, was bedeutet ausrasten. Weil wenn ich verbal ausraste, das verletzt auch. Wenn ich körperlich ausraste und gewalttätig werde, dann verletzt das auch. Aber das sind zwei, also das sind unterschiedliche Themengebiete. Deshalb also habe ich als allererstes danach gefragt, was meint denn das? Und dann sind andere Geschichten gekommen.
Woran merken Sie, da ist ja im Vordergrund offenbar Wut. Ne? Das ist ja sehr wütend, wenn er ausrastet, wenn er jemanden anschreit. Eigentlich möchte er das nicht. Woran merken Sie, dass es um etwas ganz anderes geht, dass sich hinter dieser Wut etwas anderes verbirgt?
Wissen tue ich es nicht.
Ist eine Vermutung, die Sie
auch
haben?
Auch nicht. Es sind Erfahrungswerte natürlich dahinter. Jedoch bei diesem Mann weiß ich es nicht, weil ich noch nichts mit ihm zu tun gehabt. Also ich muss das erforschen. Und das muss ich bei jedem Klienten oder Klientin erforschen, was genau also meint das, wenn diese Person das zu mir sagt und mit dem Thema kommt. Also ich möchte, ich habe das Problem in diesem Fall, ja, und dann sind sie so blöd und dann raste ich aus.
Mhm.
Also dann sind sie so blöd, die anderen. Und das macht dann eben ihn so wütend und das habe ich geklärt. Also was meint das wütend? Und er hat mir dann beschrieben, ja, er wird laut, er wird teilweise beleidigend, sehr spitz, also verletzend auch. Und er hat mir dann gesagt auch, aber die sind halt alle auch so blöd. Und das ist dann für mich, wenn ich das so höre, könnte es ein Trigger sein. Also die Blödheit quasi von anderen triggert mich so sehr, dass es in mir was macht, in dem Fall in diesem Mann, dass ich wütend werde.
Darf ich Sie da gleich fragen? Das ist ja so ein Begriff, der wird sehr inflationär verwendet, oft triggern, triggert. Was versteht man unter diesem Begriff eigentlich genau? Das ist ein Trigger.
Mhm. Ein Trigger ist also etwas, und das kann etwas Gesprochenes sein. Es kann ein Geruch sein auch. Es kann eine Bewegung sein. Es kann ganz unterschiedliche Dinge können das sein, Verhaltensweisen auch. Ein Beispiel, manche Menschen, die können gar nicht, wenn andere Menschen laut kauen oder schnell kauen oder so zum Beispiel, oder gewisse Bewegungen machen. Und dann macht das etwas mit mir, und zwar so, dass ich in den meisten Fällen in Richtung wütend gehe, also wütend werde.
Mhm.
Trigger haben so an sich, dass sie mich nicht in eine Ruhe bringen und eine Ausgeglichenheit, sondern das sind wie Spitzen, die etwas anstoßen, wenn man dich antippt an der Stelle, wo es eh schon weh tut.
Auf eine Wunde drauf.
Ja, es also muss nicht einmal in eine oder auf eine Wunde oder so, wenn ich die blauen Flecken zum Beispiel, oder? Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen auch, aber im ersten Augenblick, wenn jemand einen blauen Flecken zeigt, einen kleinen, dann greift jeder drauf. Also genau da drauf.
Das ist oft mit Narben auch so, ja, das stimmt, ja.
Genau. Und ein Trigger ist so etwas Ähnliches. Also das tut dann irgendwo auch weh. Und wenn es weh tut, heißt das auch, oder würde es dann auch meinen, dass da Verletzungen davor waren, dahinter sind. Und jetzt aber, um mich vor Verletzungen zu schützen, habe ich gelernt, zum Beispiel laut zu werden.
Ist ein Trigger also etwas sehr Persönliches, ein Ausdruck einer sehr persönlichen Geschichte?
Ja.
Mhm.
Also, ja. Das habe ich so noch nie formuliert gehört. Finde ich sehr passend.
Das heißt, es ist was Individuelles und dieser Mann hat Ihnen das erzählt und hat dann auch gesagt, die sind so blöd, ja, und so. Was geht dann in Ihnen vor, wenn dann Ihnen jemand so was Absolutes hinstellt und sagt, ja, die sind so, und auf was schauen Sie dann?
Das Erste, was ich immer schaue, ist, wo befindet sich jemand, in welcher Situation? Ist es eine akute Situation? Ist es eine auswegslose Situation, eine verzweifelte oder wie auch immer? Das ist das Erste, was ich versuche wahrzunehmen, um entsprechend dann mit Ressourcen zu unterstützen. Oder auch da vielleicht ein bisschen zu relativieren. In dem Fall, oder wenn alle so blöd sind, ja genau, die sind immer und überall. Sodass ich also etwas nehme, was ich höre, und es einfach nehme.
Mhm.
Nicht sage, ja genau, das kenne ich auch oder so etwas, sondern ich nehme also das, was kommt und meistens auch die Worte, die da kommen. Außer es sind Worte, die ich nicht in den Mund nehmen mag, dann versuche ich sie ein bisschen zu umschreiben. Jedoch bin ich jemand, ich benenne die Dinge schon klar. Und wenn da jemand in einer Emotion etwas sagt, dann ist das etwas Wichtiges jetzt im Moment. Und wenn da jemand wütend ist jetzt, oder mir das so beschreibt, dann ist das etwas Wichtiges. Und wütend dürfen wir ja eigentlich nicht sein.
Das ist immer tabuisiert, oder?
Wut, das dürfen wir nicht sein. Wut ist gefährlich und Wut ist nicht gut. Und das dürfen wir nicht sein, weil natürlich wir alle wissen, je nach Wutgrad kann das schwerwiegende Konsequenzen für das Umfeld haben. Aber Wut hat auch sehr schwerwiegende Konsequenzen für die Person selbst. Wenn sie nach außen geht oder benannt wird, dann nehme ich also das und stelle sicher, dass da jemand in der Wut das so jetzt auch sein darf und sie auch so beschreiben darf. Also einen Raum generieren, in dem gesagt werden darf, was ist.
Und Sie sagen jetzt, Sie geben dann jemanden wie diesem Klienten so einen Raum, wo Sie auch nicht werten, also wo Sie auch nicht sagen, ja, das dürfen Sie aber jetzt nicht, oder?
Also das ist für mich eine Prämisse, ein oberstes Gebot, dass ich es nicht werte. Und mit jedem, ah ja, das kenne ich, da lege ich schon etwas hinein, würde ich schon etwas hinein, ich würde schon bewerten. Ich kenne es, nein, ich kenne es nicht, ich weiß nicht, wie das ist beim anderen. Ich kenne meine Wut, die kenne ich, jedoch die von jemand anderem weiß ich nicht, was das ist oder wie sich die zeigt. Und was da auch ist, es gibt natürlich auch viele Momente, in denen dieser Mann nicht wütend ist. Und auch das, also das bringe ich zum Beispiel ein. Es gibt ja sicher auch Momente, in denen das nicht so ist, in denen es anders ist.
Darf ich Sie da gleich was fragen, was ich mir bei dieser Geschichte, was mir sofort durch den Kopf gegangen ist und wo es mich interessieren wird, ob Sie da auch kategorisieren, wenn Sie sowas hören, wenn Sie dann eine so eine Begegnung haben, jetzt via Zoom oder live, dass Sie sich denken, das passt doch auch ganz gut zu unserem gegenwärtigen Diskurs über männliche Identität, Bilder, Rollenbilder vom starken Mann. Spielt das bei so etwas mit hinein? Ist Ihnen das durch den Kopf gegangen?
Ist mir nicht durch den Kopf gegangen. Es spielt sicher hinein.
Das heißt, Sie denken dann gar nicht so, ah, das passt in dieses Schema oder so, sondern Sie lassen das einfach einmal alles zu, was passiert.
Ja, also, diese Wut ist etwas, das sich zeigt in den Gesprächen, also in diesen Dialogen, die sich dann da gestalten. Das ist quasi das Symptom.
Mhm.
Ein Symptom, das sich zeigt, etwas, das ich, ein Phänomen, etwas, was ich wahrnehmen kann, hören kann, sehen kann. Es ist nicht der Grund. Und Grund in zweischichtigem Sinne. Der Grund, warum ich sage, so etwas, oder sie mich so verhalte, oder der Grund, auf dem das gewachsen ist.
Wie kommen Sie zu diesem Grund? Jetzt haben Sie mir natürlich auch dieses Bild von diesen Zweifachen. Also ich habe mir jetzt gerade so vorgestellt, wie tauchen Sie hinunter? Wie kommen Sie dann dorthin? Also wie kommen Sie hinter die Wut sozusagen?
Dieser Mann hat mir nicht nur von seiner Wut erzählt, sondern auch davon, dass in seiner Familie alles Akademiker sind. Akademikerinnen und Akademiker, nur er nicht. Er ist als einziger ein Handwerker. Das war ihm noch wichtig zu sagen. Und auch, dass es ihm schwerfällt, seine Preise zu halten. Er ist ja selbstständig. Dass er sich meistens oder oft drücken lässt im Preis und das aber nicht will. Er macht es dann aber, er will das nicht. Und dass es schwierig ist mit seinen Eltern, also mit der Herkunftsfamilie, beide Elternteile und auch Geschwister, dass das schwierig ist, da irgendwie zu reden. Das sind die Themen, die da gleich gekommen sind. Und das sind alles wichtige Themen. Und zeigen ja auch schon, also Familie spielt eine Rolle. Die Vergleiche spielen eine Rolle. Ich vergleiche mich mit meinen Geschwistern oder mit der anderen Familie. Die haben alle studiert, ich nicht. Macht das was mit mir? Warum sagt er mir das in den ersten 10 Minuten? Ist das so wichtig?
Doch, so schnell. So.
Also ja, halt einfach wirklich, ja, ob es sind vielleicht auch in den ersten 15 Minuten, in der ersten Begegnung und zwar sehr schnell. Und das zeigt mir, dass da also viele unterschiedliche Themen da sind, die wichtig zu sein scheinen. Und für mich gilt es dann herauszufinden, welches ist jetzt das Dringlichste.
Wie machen Sie das?
So frage ich.
Mhm.
Und von all dem, und ich bin da per Du gewesen mit diesem Klienten, bei all diesen Themen, welches Thema beschäftigt dich am meisten? Welches bringt dich am meisten aus der Ruhe oder belastet dich am meisten? Und dann beginnt eine Priorisierung.
Mhm.
Und dann frage ich nach, okay, und wo magst du beginnen heute?
Das heißt aber, Sie geben es nicht vor. Sie sagen nicht, naja, wenn du mir das jetzt so erzählst, dann fangen wir doch an mit deiner Familie, würde ich sagen. Punkt 1. Überhaupt nicht.
Nein, ich lasse das alles bei meinen Klientinnen und Klienten. Und in dem Fall hat es ihn Zeit gekostet, da für sich zu sortieren. Und da helfe ich beim Sortieren, beim Priorisieren. Mhm. Und zwar, indem ich Fragen stelle wie, wie fühlt sich das an dann für dich? Wühlt dich das mehr auf als wie das andere? Oder wie schaut es aus? Also ich versuche dann jemanden in die Wahrnehmung zu bringen. Wie fühlt sich das an? Was gibt es da zu sehen? Wie hört sich das an? Was macht das mit dir? Um dann herauszufinden, welches ist heute das Thema, mit dem wir beginnen. Mhm. Und das war dann eben für ihn, ich möchte anders kommunizieren können. Ich möchte freundlicher kommunizieren können. Ich möchte, dass ich nicht so ausraste, dass ich nicht so die Geduld verliere.
Aber das heißt, es war ein Leidensdruck da bei ihm. Es war nicht etwas, was er halt akzeptiert hat. Er sagt, so bin ich halt sozusagen.
Ja, so bin ich halt. So bin ich halt, das wäre eine nächste Folge, bei der wir sprechen könnten. Nein, nicht so bin ich halt, hat er gesagt, sondern er hat für sich nachgespürt und geschaut, okay, welches Thema ist mir heute am wichtigsten? Oder mit welchem, manchmal ist es auch, mit welchem traue ich mich zu beginnen?
Das heißt, das ist jetzt nicht für Sie ein roter Faden, dass Sie sagen, wenn ihm das das Wichtigste ist, wird das wohl auch der Schlüssel sein dazu, sondern es kann tatsächlich auch an sowas liegen wie Scham oder Angst oder Dinge. Womit hat er begonnen?
Also, wenn Sie jetzt das Wort Scham oder die Begriffe Scham oder so hineinbringen, fast alles hat mit Scham oder Schuld zu tun.
Viel, ja, das glaubt man, stimmt.
Das ist so wichtig, also das ist so ein allumfassendes Gefühl, das da wirkt in uns offensichtlich so. Und ich bin jetzt seit über 20 Jahren in diesem Beruf auch tätig, spielt meistens eine große Rolle. Nicht an der Oberfläche oder auch nicht immer ganz bewusst, jedoch eine große Rolle. Mhm. Ja, also welches ist ihm wichtig? Und manchmal spielt auch, oder? Da überlege ich, wenn ich etwas priorisiere, dann lade ich auch meine kognitiven Fähigkeiten ein, damit zu helfen. Also ich überlege vom Verstand her, was wäre jetzt da wohl das Beste, mit was ich da beginnen könnte. Das hilft alles. Und im Endeffekt spielt es gar nicht so die Rolle, was von dem das Erste ist, weil es hängt sehr wahrscheinlich auch zusammen. Das finden wir dann heraus, weil ich bin ja systemisch unterwegs. Mhm. Und das heißt, da ist nie nur etwas, was gerade ist, sondern systemisch meint, Systeme unterschiedlicher Art wirken hinein in diese Themen. Also es wirkt die Familie hinein, es wirkt das Arbeitsumfeld hinein, es wirkt es, wenn ich in der Schule bin, ein Schulumfeld, wo auch immer ich da bin, da wirken verschiedene, unterschiedliche Felder hinein. Und er hat sie eigentlich alle dann schon genannt.
Aber das ist interessant, das heißt, Sie gehen auch gar nicht davon aus, wie man das jetzt als Laien sich denken wird. Also da ist eine Sache passiert, diese eine Sache müssen wir jetzt finden. Wenn wir das herausfinden, ist alles wieder gut sozusagen, sondern das ist gar nicht Ihre Auffassung davon.
Nein, meine Auffassung ist, also da kommt eine Geschichte, die wird mir erzählt und da sind ganz viele Informationen drinnen, jedoch alles in einem Knäuel. Mhm. Was es jetzt gilt, ist, den Knäuel ein bisschen zu sortieren. So dass ich sehe, das ist der rote Faden, das ist der blaue Faden, das ist der grüne Faden. Am Schluss gibt es einen bunten Pullover.
Das ist ein schönes Bild.
Ja, jetzt ist es ein Knäuel. Meine Vorgehensweise ist, also zuerst schauen wir, okay, mit welchem fangen wir an heute? Und damit, also meine Intention auch dahinter ist, jemanden auch zu entlasten. Nicht der ganze Mensch ist jetzt in einem Konflikt, sondern es gibt gewisse Themenbereiche, da kommen Konflikte zutage. Es gibt aber ganz vieles, das ist in Ordnung, da bin ich fröhlich, da bin ich ruhig, da fühle ich mich wohl. Und wenn ich jetzt ein Thema herausnehme, dann kann ich alle anderen auf der Seite lassen.
Das, also, stärkt dann auch ein bisschen, oder?
Ja, es erleichtert auf jeden Fall und gibt, oder, dieser Riesenberg an Themen, die da sind jetzt und genannt werden. Oh, da sind ja 5 Themen. Mhm. Dieser große Berg da, wir fangen jetzt an mit dem ersten Schritt. Und wir müssen nicht den ganzen Berg auf gleich jetzt beim ersten Mal begehen, sondern wir nehmen einmal den ersten Weg.
Haben Sie dann den Eindruck, wenn Sie mit dem ersten Thema beginnen, wenn Sie den ersten Weg gehen und dass Sie das Schritt für Schritt machen, also dass Sie nicht das Ganze und jetzt reden wir über Ihre Familie und das, sondern wirklich so auch ein bisschen trennen die Themengebiete?
Ja, also für mich ist der Anfang immer auch der, dass ich frage, was möchtest du haben? Wie soll das sein für dich? Sodass also jemand vom Konflikt, den er mir jetzt gerade da beschrieben hat, in ein anderes Feld kommt, nämlich in die Überlegung, ja, was möchte ich stattdessen haben? Und damit bereiten wir einen Raum, in dem wir schauen, ja genau, wo ist das, was ich haben möchte und wie heißt das? Nicht, dass man das Problem jetzt da wegreden oder so tun, als ob es nicht wäre, sondern eine Richtung, was möchtest du haben stattdessen? Und das ist oft gar nicht einfach zu benennen.
Weil es manchmal leichter ist zu sagen, was ich nicht haben möchte. Ja. Eben, ich lese diesen Fall und denke mir, oder diese Geschichte und denke mir, der Mann sagt, ich will nicht mehr ausrasten. Es ist ja ein, was möchte ich nicht, ja? Und dann ist das eine entgegengesetzte Bewegung, dass man dann geht in, was möchtest du stattdessen?
Es ist ein Bewusstmachen von, okay, das möchte ich nicht. Habe ich jetzt, das habe ich gehört. Das möchtest du nicht. Was dann? Und ich nenne und schreibe ja bei mir auf der Homepage auch, ich bin werteorientiert. Also was ist wichtig für dich? Was möchtest du haben? Was brauchst du in deinem Leben, damit es dir gut geht? Und das ist ein Teil. Also was möchtest du haben stattdessen? Ist ein Teil. Das, was ich nicht haben will, das wissen wir jetzt schon. Und das andere wäre dann, okay, wie kann ein erster gehbarer Schritt ausschauen in diese Richtung zu dem, was ich will?
Können Sie sich noch erinnern, was er haben wollte oder wie Sie da weitergemacht haben? Ja, bitte.
Ich bin ja gut vorbereitet.
Ja, nämlich ich bin ganz gespannt. Wie ist das weitergegangen dann?
Er wollte Ruhe. Für ihn war Ruhe etwas Wichtiges, ein Bedürfnis. Er möchte Ruhe haben. Nicht dieses aufgewiegelte, wütende, aufbrausende, sondern Ruhe. Und das ist dann für mich, das notiere ich. Also wir wollen gehen in Richtung Ruhe. Und das wird uns der Wegweiser sein für alles, was wir jetzt in diesen kommenden Prozessen da tun. Bringt das mehr Ruhe? Wenn ja, dann tun wir das. Wenn nein, lassen wir es. Also das gibt die Richtung. Und ist übergeordnet dem Ziel. Also wir hören ja viel von, also ganz wichtig ist ein Ziel. Und auch das ist ganz schwierig zu benennen, das Ziel. Eine Zielerarbeitung kann eine Stunde dauern oder auch länger, weil ganz viele Menschen nicht ganz klar wissen, was genau sie denn möchten.
Also ich denke, ich versuche es gerade mir vorzustellen, was Sie erzählt haben. Beim genauen Ziel denke ich sofort an die Goldmedaille im Skilaufen. So, also ganz klassisch, da möchte ich hin. Ne? Aber was Sie dann auch beschrieben haben, was wünschen Sie sich an den Klienten in dem Fall, das ist ja wesentlich weniger konkret und plastisch und auch plakativ, wenn man so will. Ja, das ist ja nicht, ich möchte eine Ruhe, kann ja sehr vieles sein. Fragen Sie danach, was stellen Sie sich vor? Also wird das dann auch erarbeitet? Was ist für Sie Ruhe oder wie gehen Sie da weiter vor?
Also die Begrifflichkeiten zu wirklich herauszuarbeiten, die Bedeutung dessen, ist sehr wichtig. Also die Frage, und wenn du Ruhe hast, wie fühlt sich das an? Woran erkennst du das, wenn du Ruhe hast? Und meistens sind es Werte, Bedürfnisse, also Ruhe ist ein Wert, oder? Wenn ich Ruhe brauche, auch ein Bedürfnis, etwas, was komplett fehlt und schon lange fehlt, eine Erinnerung daran fast gar nicht möglich ist, also vage eine vage Erinnerung, aber die Sehnsucht danach ist da. Und das Ziel, das für mich auch ein wesentlicher Bestandteil, ein Element ist in meiner Begleitung, das ist ein erster Schritt, der zu gehen ist, um dann Ruhe zu bekommen.
Mhm. Wie haben Sie denn mit ihm weitergearbeitet?
Mhm. Also ich habe herausgearbeitet, was ist ihm wichtig? Das war diese Ruhe, die er genannt hat. Und das möchte ich nicht mehr haben, haben wir auch formuliert, nämlich mit der Frage auch, okay, was ist das für ein Problem? Und er hat mich dann so angeschaut und gesagt, ja, das ist ja klar, wenn ich da nicht respektvoll rede, laut werde und beleidigend werde und so wütend werde, das ist ja klar, dass das Problem ist. Dann habe ich gesagt, nein, das ist das, was man dann sieht und hört. Das Problem ist es nicht. Wir haben dann herausgearbeitet, für ihn, also was passiert in dem Moment, und für ihn ist es, er fühlt sich da wertlos. In diesen Momenten hat er sich wertlos gefühlt. Und aus dieser Wertlosigkeit und auch aus einem irgendwie inneren Wissen, dass das nicht ganz stimmen kann, auch gelernte Strategie, laut und forsch da reinzufahren als Strategie, das ist das, was im Außen dann gesehen wird oder gesehen werden kann, gehört werden kann und auch wahrgenommen wird. Dieses Wertlossein als Problem, weil wenn jemand wertlos ist, ja, dann kann man ihn nicht brauchen, dann ist er ohne Wert, dann, ja, was tun wir mit dem? Braucht niemand.
Und hat er sich so gefühlt in der Begegnung mit diesen Menschen, zu denen er dann so laut wurde, oder war das ein grundsätzliches Gefühl bei ihm?
Das war das Grundgefühl in diesen lauten Konfliktsituationen, die er da beschrieben hat. Wenn aber sich jemand wertlos fühlt in solchen Momenten, dann hat das einen tieferen Ursprung. Wo kommt das her?
Mhm.
Also das als unter Anführungszeichen Problem festgehalten, auf der anderen Seite ein Ziel formuliert. Und sein Ziel war, respektvoll und ruhig zu sprechen. Das war das Ziel. Wozu dieses Ziel? Um mehr Ruhe im Leben zu haben.
Wie so. Sind Sie denn dorthin gekommen? Das wird immer spannend.
Also diese Vorgehensweise, die stammt aus dem St. Galler Coaching-Modell, nennt sich kybernetisches Dreieck und besteht aus diesen drei Elementen, dem Wert, dem Ziel und dem Problem. Und diese drei befinden sich in Abhängigkeit zueinander und voneinander. Sie spielen eine Rolle. Allein das zu benennen und es niederzuschreiben, bringt bei den Menschen, bei denen die ich begleite, eine Erleichterung. Also das Problem wurde nicht gelöst. Mhm. Es wurde benannt. Und zwar wurde es benannt, in dem Fall an einem Ort oder in einer Wahrnehmung, die sich sehr stimmig angefühlt hat. Gesehen und erkannt. Und das bringt Klarheit. Und diese Klarheit, auch wenn sie unangenehm ist, hilft mir dann, Wege zu finden, das zu lösen. Es gibt ja diesen Spruch, ich glaube, man schreibt ihn dem Albert Einstein zu, weiß ich nicht, man schreibt ihm so vieles zu. Wenn du das Problem erkannt hast, dann ist es schon halb gelöst.
Das stimmt, das habe ich aber auch mit Einstein gehört immer. Ja.
Ja.
Und das heißt aber dann tatsächlich, wenn Sie dieses Modell verwenden und wenn jetzt das definiert ist, ist dann auch schon bei diesem Klienten oder bei Ihren Klienten generell eine gewisse Erleichterung zu merken? Also merken Sie dann auch, es geht dem Gegenüber tatsächlich besser, leichter?
Mhm. Also ich hole das immer im Feedback ein.
Mhm.
Okay, wie geht's dir jetzt und was kannst du auch mitnehmen aus dieser Sitzung, aus dieser Zeit, in der wir da gearbeitet haben? Und ich habe das da für mich aufgeschrieben, was er da mitnehmen konnte. Und er hat da gesagt, das fühlt sich an wie Freiheit und Ruhe.
Tatsächlich die Sitzung für sich schon.
Ja,
sozusagen.
Also erste Sitzung, das fühlt sich an wie Freiheit und Ruhe. Weil meistens eben ist das Problem nicht ganz klar und das Ziel ist auch nicht ganz klar und der Wert auch nicht ganz klar. Es ist natürlich, jeder für sich weiß genau, wovon er spricht oder meint zu wissen, wovon jemand spricht. Wie es sich anfühlt, wissen sie genau und wissen wir genau. Also das ist, sind ja nicht nur andere Menschen, das bin ich auch. Also wir wissen sehr genau, wie es sich anfühlt und erkennen das auch daran, wie am Gefühl. Und dann manchmal fehlen uns die Worte und die klare Differenzierung. Und indem wir eben diesen Knäuel ein bisschen auseinanderziehen, können wir erkennen, okay, da hat es unterschiedliche Elemente, die spielen eine Rolle. Genau, und jetzt erkenne ich es auch.
Können Sie vielleicht so lieb sein und für diesen Klienten dieses Dreieck für uns einmal beschreiben, diese drei Begriffe noch einmal?
Also dieses Dreieck besteht aus Wert, Problem und Ziel. Und der Wert hier war Ruhe. Und das Ziel hat geheißen oder wurde formuliert, ich spreche respektvoll und ruhig. Das Problem wurde formuliert mit, ich bin wertlos.
Das ist dann schon wirklich sehr viel. Also das sind große Bilder eigentlich.
Ja.
Und wie arbeitet man dann weiter mit diesem Fokus darauf, dass dieses Ergebnis ein merkbares sein soll? Ja, also jetzt nicht ein inneres, sondern tatsächlich auch ein für die Außenwelt merkbares. Wie arbeiten Sie da mit ihm?
Jetzt haben wir also da drei Bereiche und wir starten im Zielbereich. Und schauen uns das Ziel genauer an. Wie schaut das Ziel aus, wenn es ganz erreicht ist? Das heißt, wir visualisieren schon so, als ob es erreicht wäre, sodass ein Gefühl entwickelt werden kann, wie sich das dann anfühlt, dass ich das dann auch erkenne, wenn ich da bin. Dann hat aber auch jedes Ziel einen Preis.
Das sagen Sie auch dazu?
Das sage ich dann auch dazu. Das sage ich nicht als erstes, sondern das sage ich danach. Also das hat einen Preis und angenommen, das stimmt, was ich da sage, und es hat einen Preis, welcher Preis könnte das sein? Was kostet dieses, ich spreche respektvoll und ruhig, was könnte das kosten? Und dann schaut man, und das ist auch bekannt, das sind die Nachteile, die es hat, wenn ich ein Ziel verfolge. Und manche sind bewusst, manche Nachteile sind teilbewusst und manche sind komplett unbewusst.
Und es ist auch interessant, alleine dieses Begriffspaar, ein Ziel verfolgen hat Nachteile, ist auch etwas, das fast gar nicht in der Beschreibung, ob es jetzt medial ist oder in einer Diskussion oder in einer Geschichte literarisch, vorkommt. Ziele kommen doch sehr oft vor als etwas Glorreiches. Ich sage nur die Goldmedaille, aber dass man sich da von klein auf dauernd verletzen kann und so, kommt nicht vor. Das finde ich sehr interessant, dass Sie sagen, ein Ziel zu erreichen hat auch seine Nachteile. Wie machen Sie das? Wie transportieren Sie das, ohne dass jetzt das Gegenüber sagt, das klingt aber jetzt, naja, das will ich nicht, das klingt mir jetzt so, ja genau.
Und genauso kommt das auch.
Also okay.
Genauso kommt das auch. Nein, keine Nachteile. Und dann warte ich einen Augenblick und dann schaue ich, angenommen, es hätte welche. Und dann kommen dann schon, ja gut, also jetzt bei diesem zum Beispiel, bei diesem Ziel, ich spreche respektvoll und ruhig. Was kann das für Nachteile haben, wenn ich so spreche? Ja, überlegen wir mal. Wenn ich also ruhig spreche und der andere zum Beispiel laut und unruhig, könnte es sein, dass der mich da verbal über den Haufen fährt.
Ja, stimmt, ja.
Dass ich quasi die oder der Unterlegene da wäre. Und dann als quasi Verlierer aus diesem Gespräch gehen müsste, könnte ein Preis sein. Oder respektvoll sprechen mit anderen und ruhig überhaupt zu sprechen, das kann beim anderen etwas auslösen. Und der kann oder die kann dann so sich verhalten, wie ich das nicht erwarte oder nicht kenne oder nicht möchte. Das müsste ich in Kauf nehmen. Eben auf den ersten Blick, oder ich spreche respektvoll und ruhig, da kann kein großer Preis dahinter sein. Bei ihm war es jetzt so, ich müsste also so tun, als ob ich nicht schlagfertig wäre. Ich müsste überlegen, Und wenn ich da quasi überlege und mir ja die Zeit dazu nehme, dann komme ich blöd heraus. Das haben wir, das Blöde von vorher noch.
Wollte ich gerade sagen, das ist interessant. Ja.
Ja, und das ist etwas, was für ihn da zu ertragen war. Also ein Preis, den er bezahlen müsste.
Mhm.
Und jetzt, dann ist immer die Frage, ist jemand bereit, diesen Preis zu zahlen? Und dann kann es auch ganz klar heißen, nein.
Was machen Sie dann?
Ja, dann wissen wir, nein. Und dann, jetzt bin ich eine Frau und habe gerade Schuhe gekauft vorher. Ich bringe das Schuhbeispiel. Da steht also ein Schuh in der Auslage, es könnte auch ein Auto sein. Und ich möchte, also das wunderbar, der beste, schönste Schuh. Und aber er hat auch einen Preis dazu, der sich da gewaschen hat. Und jetzt ist die Frage, gebe ich dieses Geld aus? Kaufe ich diesen Schuh oder nicht? Und so ist auch dein Ziel. Kaufe ich das? Nehme ich in Kauf, dass ich da einen Nachteil daraus habe, wenn ich so bin, wenn ich dieses Ziel verfolge? Nehme ich das in Kauf oder nicht? Und wenn da jemand sagt, nein, und das kommt nicht selten vor, nein, der Preis ist zu hoch, dann ist der Preis zu hoch. Also entweder kann ich ihn nicht zahlen oder ich will ihn nicht zahlen. Das ist auch eine Frage, aber generell, er ist zu hoch. Und das heißt dann auch, das Ziel ist zu hoch gesteckt. Zu hoher Preis. Also da gilt es dann, das Ziel nochmal anzuschauen und schauen, okay, ist das vielleicht schon der zweite Schritt und gar nicht der erste?
Das ist total interessant, weil es auch sowas von einer ganz großen Beweglichkeit hat, dann diese Form der Beratung, wenn Sie das verändern können sozusagen. Und war es für ihn zu hoch?
Nein, er hat das genommen. Er hat also diese Preise, die er da herausgearbeitet hat, in Kauf genommen. Und dann passt das auch für mich und den Prozess. Ich würde das nicht weiter begleiten, wenn jemand sagt, ich will aber das Ziel trotzdem haben.
Was machen Sie dann?
Ja, dann geht es darum zu schauen, wie kann es möglich werden, dass ich diesen Preis bezahle.
Okay, also das ist aber interessant. Das heißt, man kann sie nicht austricksen und an den Stellschrauben schrauben oder sich selber eigentlich austricksen und sagen, ja, ich möchte es unbedingt, aber das möchte ich nicht, aber ich möchte es trotzdem unbedingt, wie man es ja manchmal mit Kleinkindern hat. Ja? Und weil sie dann schon so, ich sage jetzt die Hüterin, so ein bisschen sind und sagen, ja, aber das geht sich nicht aus. Du kannst dich nicht selbst belügen. Du kannst nicht sagen, ich möchte es trotzdem, aber ich will das nicht in Kauf nehmen und so und ich schraube da herum, sondern das bleibt einfach. Da sagt man dann, ja, da müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen oder das ändern, aber man kann nicht nichts in Kauf nehmen und alles haben wollen als Ziel.
Kann man schon. jedoch wird sich das Ziel nicht einstellen. Und das ist in den meisten Fällen so. Oder warum stellen sich die Ziele nicht ein? Weil unbewusste Nachteile sind, also die da sind und die mich auch schützen, weil der Preis sehr hoch ist, es aber unbewusst ist und deshalb ich auch dieses Ziel nicht erreichen kann. Da bin ich innerlich auch geschützt. Der Preis ist zu hoch.
Wenn wir mal kurz weggehen von dieser konkreten Geschichte, ja, wenn Sie das so generell erzählen, das heißt, es ist durchaus auch die Möglichkeit, es kommt jemand zu Ihnen und die Person hat ein Ziel. Und es könnte sein, dass dieses Ziel gar nicht gesund oder nicht gut wäre für die Person und dass es sozusagen einen Grund gibt, warum sie dieses Ziel nicht erreicht und dieser Grund gar nicht ist, nicht fleißig genug, nicht, also keine Ahnung oder nicht genug investiert oder so, sondern der Grund ist, es wäre gar nicht gut für diesen Menschen.
Nicht gut in dem Sinn, weil es gegen innere Überzeugungen handeln würde. Und wenn diese inneren Überzeugungen unbewusst sind, dann schützt es mich, indem es unbewusste Dinge gibt, die ich dann eben nicht erreiche. Und unbewusst sind oft Glaubenssätze.
Zum Beispiel?
Das Problem, das da formuliert wurde, ich bin wertlos, könnte auch ein Glaubenssatz sein. Ich bin wertlos.
Ich glaube
über mich selber, dass ich wertlos bin. Und wenn das eine innere Überzeugung ist, dann ist das etwas, was wirkt. Das wirkt 24/7, weil es, das ist wie programmiert in mir drinnen, eine Überzeugung, die ich in den meisten Fällen gelernt habe. Und hier kommt eine extrem gute Nachricht. Also, wenn ich sie gelernt habe, dann kann ich sie auch verlernen. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Und jetzt aber dennoch zurück. Also, wenn wir innere Bilder, innere Überzeugungen haben, das sind die Dinge, die wirken. Und sie wirken sich aus und irgendwo in meinem Leben zeigen sie sich. Sie zeigen sich im beruflichen Umfeld, in Konflikten mit Mitarbeitenden oder mit Führungskräften. Sie zeigen sich in der Schule beim Lernen. Sie zeigen sich in Partnerschaften. Da zeigen sich die Dinge. Und ich weiß dann auch nicht genau, warum.
Sind das Dinge, also das, glaube ich, kennt ja wirklich jeder und jede, die zuhört, sind das Dinge, bei denen man manchmal fast verzweifelt an sich und denkt, warum mache ich das immer wieder? Oder
ja,
warum ist mir das jetzt schon wieder passiert, obwohl ich rational, intellektuell weiß, das ist ein Unsinn oder das tut mir nicht gut. Aber jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Mhm. Ich finde mich wieder in das. Ist das so etwas?
Mhm. Ja, da kommen wir dann in die Begrifflichkeit von Muster.
Mhm.
Wenn sich also solche Situationen immer wieder wiederholen, obwohl ich, wie Sie jetzt gesagt haben, rational da mitdenke und auch weiß, okay, das mache ich jetzt anders oder das sage ich jetzt nicht mehr oder so weiter. Und dennoch wiederholt sich das ähnlich. Nicht immer ganz genau gleich, aber ähnlich. Und diese Muster, wenn ich die erkenne, dann ist das, ich sage da immer, jetzt können wir feiern. Sobald wir ein Muster erkennen, können wir es auch verändern. Solange wir in den Mustern leben und sie nicht erkennen, wissen wir gar nicht, wo wir einschreiten können. Und sobald wir ein Muster auch erkennen, können wir schauen, okay, wo beginnt denn das? Was macht das mit mir? Wo fängt das an? Wie fühlt sich das an? Und ganz, ganz am Anfang ist immer ein Gefühl. Nur haben wir verlernt, diese Gefühle wirklich wahrzunehmen. Also wir nehmen sie schon wahr, aber wir beachten sie nicht. Manche Menschen haben auch Schwierigkeiten, sie tatsächlich wahrzunehmen, aber die meisten spüren es. Wenn es unangenehme Dinge sind, dann merkt man es oft in der Magengegend.
Sehr oft hört man das, oder ich habe so ein Ziehen im Magen.
Ja, ich kann der nicht, Brust, also ja. Das nimmt mir die Luft oder schnürt mir irgendwie die Kehle zu oder wenn ich vor Menschen sprechen soll und dann habe ich plötzlich, weiß ich nicht mehr genau, wie das geht. Das sind alles Körperwahrnehmungen. Und was wir oft tun, ist, wir eignen uns Strategien und Techniken an, die das überspielen, sodass wir also gut dastehen, sodass wir vor Leuten sprechen können und alle glauben, wir sind die Vollprofis, innerlich brodelt's, macht nichts aus und schaut's gut aus. Das passt ja auch. Manchmal darf man ja auch über seine Grenzen gehen und ausprobieren, wie ist denn das? Jedoch spüren wir das alle, dass da etwas ist. Und das Thema ist ja, wenn es uns abhält von, oder? Wenn uns die Gefühle abhalten oder die Muster abhalten von voranschreiten, mich entwickeln, neue Dinge erleben, ausprobieren. Wenn es mich abhält, das Leben auszuprobieren, aus Angst zu versagen, aus Angst blamiert zu werden, da hätte man dann die Scham wieder, Fehler zu machen. Und das sind Ängste, die auch eine Rolle spielen und da immer auch mitwirken. Auch ein Muster in Gang halten. Es gibt ja auch gute Muster, sage ich jetzt mal. Nein, wenn es ein Muster ist, nicht, dann kommt es nicht aus dem Herzen einfach so und zwar ohne Anstrengung eigentlich, einfach so. Ich kann mich dann einfach so hineingeben in eine Situation und das andere ist, da brauche ich sehr viel Energie.
Mhm.
Das macht mich müde. Das erschöpft mich. Und dieses Erschöpfen, das sind Hinweise darauf, dass ich nicht aus meinem inneren, jetzt nehme ich das Wort Flow, herauslebe, sondern aus irgendwas anderem, was nicht wirklich zu 100% mir entspricht. Und das ist anstrengend. Jemand zu sein oder vorgeben zu sein, der ich nicht bin oder die ich nicht bin, ist anstrengend, kostet Kraft, Energie und das ist Energie, die nicht zurückkommt.
Die ist dann quasi weg. Ich würde Ihnen gerne noch zwei Fragen stellen. Eine Frage in Bezug auf diese Geschichte, der wir jetzt sehr fasziniert gelauscht haben, weil wir auch gleichzeitig über diese Geschichte so viel lernen konnten, über den Umgang mit uns selbst und auch über diese Begriffe wie Ziele und Muster. Wie ist denn das ausgegangen? Wie geht es diesem Klienten heute?
Haben Sie noch Kontakt zu ihm?
Also jetzt nicht mehr, aber ich frage dann noch zweimal frage ich noch nach einer längeren Zeit, wie geht's dir, wie schaut's aus, hole Feedback ein aktiv. Und das sage ich jetzt auch so aktiv, Feedback einholen ist etwas, was ich empfehlen möchte, allen, die diesen Beruf ergreifen und auch allen, die, egal in welchem Bereich sich befinden, sich aktiv Feedback einzuholen. Also wie ist das ausgegangen? Ich bin eine systemisch arbeitende Coach und habe da vorher gesagt, die Ruhe, und die war bei minus 10. Auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 war sie bei einem minus 10. Mhm. Und am Schluss war sie dann bei plus 6.
Also schon sehr, sehr gute Veränderung, würde man
aus
sagen.
Aus dem Mangel heraus. Ja. Oder null würde kennzeichnen neutral.
Ja.
Und ein Plus von 6. Noch nicht bei 10.
Aber es geht in die...
Bei plus 6.
Ja.
Mhm. Und das Problem, das er beschrieben hat, das hat er auf einer Skala von minus 10 bis 0 auch skaliert und war auch bei minus 10. Und das hat sich bei 0 dann wie aufgelöst. Er kann es nicht mehr sehen.
Mhm.
Es ist jetzt was anderes. Es hat sich verändert, hat er da gesagt. Mhm. Und das Ziel, das hat eine Skala von 0 bis 10. Und da ist er von 0 auf 9 gekommen. Jetzt einfach rein von den Zahlen her, Referenzen. Und das sind natürlich gefühlte Werte.
Mhm.
Und das ist aber das, was ich vorher angeklungen habe. Das Gefühl ist über kurz oder lang immer das Stärkere.
Mhm.
Immer.
Mhm.
Und wenn ich gefühlt nicht mehr im Mangel bin, sondern in der Fülle bei plus 6, ja, dann ist das etwas anderes. Und er hat mir da zurückgemeldet, also er kann jetzt Nein sagen, er kann seine Preise halten. Er hat mit den Eltern, hat er da Gespräche geführt und hat gesagt, mein Vater, der pfuscht mir nicht immer drein jetzt, sondern er fragt mich zuerst.
Mhm.
Und das sind Welten.
Mhm.
Das sind Welten, die da sich verändert haben. Also das sind jetzt zum Beispiel einfach so große Veränderungen. Und für ihn, er hat gesagt, er kann da reden, er sieht, er hört dumme Wortmeldungen. Und das macht ihn aber nicht mehr wütend, sondern er erkennt das. Er erkennt im anderen ein eigenes Thema.
Das ist ja das, was sich verändert.
Genau,
oft, ja.
Also diese Abgrenzung auch, oder? Was gehört zu mir und was gehört zum anderen?
Mhm.
Das ist ihm auch gelungen und hat gesagt, für ihn ist einfach diese Ruhe. Und er hat da eine Metapher gefunden, eine Sonnenblume.
Mhm.
Und jetzt war die, damals, als wir gearbeitet haben miteinander, haben die Sonnenblumen geblüht. Und er hat gesagt, und immer wenn ich an diesem Feld vorbeifahre, dann ist das wie ein innerer Frieden, so hat er es beschrieben. So schön, weil halt gerade diese vielen Sonnenblumen da gestanden sind. Das ist für ihn das Ergebnis.
Mhm.
Und da haben wir dann abgeschlossen auch. Und er ist dann etwas später noch einmal auf mich zugekommen mit einer Führungsfrage, mit einem Führungsthema.
Mhm.
Und das ist dann aber... In einem kürzeren Prozess haben wir das dann bearbeitet und frei von diesem Ursprungsthema.
Darf ich Sie noch etwas fragen,
ja,
was wir so, also unsere Gäste alle fragen am Schluss? Gibt es so einen Gedanken, den Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchten? Also jetzt, es kann sich auf diese Geschichte beziehen, es kann sich auf Wut beziehen, es kann sich auf was immer Ihnen durch den Kopf geht.
ja, also ich lade ein, bewusst zu atmen. Ich lade ein, bewusste Pausen zu machen. Und auch wenn ich merke, dass mich etwas aus der Ruhe bringt, außer mich bringt, mich aus mich herausholt, im Ungut, also wütend macht, dass ich neben mir stehe oder so, wenn ich das bemerke, hinzuschauen und vielleicht auch zu sagen, okay, das wäre eventuell etwas, was ich besprechen könnte, wo ich Unterstützung holen könnte, damit ich eben nicht außer mir sein muss, sondern in mir bleiben kann. So sehe ich auch unser Berufsfeld. Wir arbeiten hier ja am liebsten oder am besten auch prophylaktisch, vor etwas eskaliert, vor ich mich überhaupt nicht mehr auskenne, bevor ich ganz tief traurig bin. Also vorher schon die Selbstfürsorge wirklich auch selbst in die Hand zu nehmen und für mich zu schauen, okay, was gibt es da bei mir, das ich anschauen könnte und verändern möchte? Auch die Frage stellen, was möchte ich stattdessen haben? Und dann in diese Richtung zu gehen.
Vielen, vielen Dank, liebe Karin Klinger-Vogel, für Ihren Besuch und für diese Geschichte und für Ihre Inputs, wie man so etwas lösen kann. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich sage auch vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
Das war die heutige Folge von Leben auf Sicht, psychosoziale Beratung als Navi für Hirn und Herz. Wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, schreibt uns gerne an lebenaufsicht@missing-link.media. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, alles Liebe.